dann kam irgendwann mal der Moment, ich war dann insgesamt dreimal da, mit zwei Unterbrechungen halt. Dann kam halt der Moment, wo die Regierung alle wilden Camps in Nordgriechenland aufgelöst hat, sprich zuerst Idomeni. Dann gab es noch eine Tankstelle direkt bei Idomeni, die BP-Tankstelle. Und es gab noch ein wildes Camp, das Schlimmste, was es da oben gab, Hotel Hara, auch an der Tankstelle. Da war ein Hotel, das nannte sich so. Und als die drei geräumt wurden, war klar, okay, Echo Kitchen ist bald dran.
Die haben sich dann entweder entschlossen, in diese anderen, kleineren, inoffiziellen Camps zu gehen. Viele von ihnen sind nach Hotel Hara gegangen, das ist das nächste Camp von Idomeni. Manche haben sich in den Wäldern rund um Idomeni versteckt. Das sind neue, kleinere Camps entstanden. Oder ein Camp hat sich um eine alte Tankstelle rumgebildet. Ein Camp ist bei so einem ehemaligen Trucker-Hotel. Das sind halt so Orte, wo es einigermaßen Infrastruktur gibt. Und da haben sich die Leute dann angesiedelt. Dort sind auch Hilfsorganisationen vor Ort, machen Essensausgabe, machen Freizeitgestaltung und geben Hilfsgüter aus. Aber ja, im Prinzip ist es eine ähnliche Situation wie in Idomeni. Kein Strom, nur kaltes Wasser und so räuchende sanitäre Anlagen und so. Viele Menschen haben eine wahnsinnige Angst vor einer Abschiebung in die Türkei. Viele Menschen haben auch verzweifelte Aktionen in letzter Minute gestartet, haben versucht, sich illegal über die Grenze zu schlagen oder haben sich mit Schleppern über die Grenze bringen lassen. Schlepper haben einen wahnsinnigen Vorteil daraus gezogen aus der Räumung. Die Preise, sich schleppen zu lassen, sind explodiert dadurch. Das sind verzweifelte Aktionen, die meistens keinen Sinn machen, weil die mazedonische Polizei, ich würde mal sagen, über 90% der Menschen, die über die Grenze illegal versuchen zu kommen, dann schnappt und wieder zurückschickt. Und das ist ein großes Problem, weil von der mazedonischen Polizei häufig massive Gewalt ausgeht. Also es läuft häufig so, dass sie dann aufgreifen, ihnen erstmal alles wegnehmen, was sie haben. Wir haben hier Leute gehabt, die ohne Schuhe zurückgeschickt wurden. Teilweise werden die Leute dann erstmal verprügelt und dann wieder im Camp abgeliefert. Es gab auch schon Berichte von Leuten, die schwere Verletzungen hatten, wie zum Beispiel einen Schädelbasisbruch, weil die mazedonische Polizei einfach so gewalttätig war.
Das erzählt Eva über die schlimmen, katastrophalen Zustände in Griechenland. Die griechische Polizei, die hatte schon bei der Räumung des Camps von Idomeni angekündigt, bald auch die anderen sogenannten illegalen Camps zu räumen. Und dieser Ankündigung haben sie nun Taten folgen lassen. Gestern wurde berichtet, dass die griechische Polizei nun die letzten beiden nichtstaatlichen Flüchtlingslager an der Grenze zu Mazedonien geräumt hat.
Wir dachten noch, dass die ECHO vielleicht das einzige freiwillige Camp bleiben kann, weil die Stimmung dort sehr, sehr gut war. Durch die unfassbar vielen Freiwilligen hatte man manchmal den Eindruck, dass es eher ein Festival ist, weil es war sehr, sehr friedvoll. Mhm. Wir haben zum Beispiel in unserer Küche mit Arabern und Kurden zusammengearbeitet. Es war auch so eine Art Völkerverbindung durch die Not. Also es gab keine Gewalt, es gab überhaupt gar nichts. Und für die 2500 Leute war lediglich tagsüber ein Polizeifahrzeug mit zwei Polizisten draußen auf der Straße, die eher Verkehrsregelungsaufgaben hatten, als wie im Camp was zu tun. Also das Camp war ein gutes Camp. Auch die Pächter von der Tankstelle waren nach der Deportation der Menschen in die Regierungscamps unfassbar traurig. Ich meine, die Tankstelle hat natürlich umsatzmäßig gelitten durch die Besiedlung von der Tankstelle, aber der Betreiber ist entschädigt worden vom UNHCR für Wasser- und Stromverbrauch, der zur Verfügung gestellt wurde für die Flüchtlinge. Die hatten überall Wasserleitungen, jede Menge Toilettenanlagen, die super toll gereinigt wurden. Das hat das UN bezahlt, die Logistik.
Jetzt ist es ein bisschen anders. Basilika, dahin wurden glücklicherweise sind die Menschen, die dort zusammengefunden haben, nicht auseinandergerissen worden. Wie ging es los? Also es war eines Tages, stand wirklich eine Hundertschaft Polizei dann da und dann
vier Uhr nachts
jetzt packt also er mal zusammen.
Auch wir waren nicht informiert und Gott sei Dank durften wir im Gegensatz zu Idomeni, da wurden eine Woche lang die ganzen Freiwilligen blockiert und da sind auch dann nachher Küchen verschwunden und Sachen verschwunden, weil die keinen Zugriff hatten. Wir durften dann Gott sei Dank eine Person an der Küche lassen. Alle anderen Volontäre wurden nachts um 4 Uhr geweckt, wenn sie da waren. Wir haben ja fast alle im Camp geschlafen, unsere Zelte da aufgebaut. Es sind alle rausgeschickt worden, alle Volontäre, und mit Hundertschaften abgesperrt worden. Und dann hat man um 4 Uhr die Leute geweckt, schnell einpacken, in die Busse und ab nach Basilika. Das ist natürlich auch eine Strategie, die nachvollziehbar ist aus Sicht der Polizei oder der Regierung. Man wollte die Menschen morgens um 4 wegtransportieren, damit keine Gewalt entsteht. Mhm. Ist auf der anderen Seite natürlich ziemlich perfide und schlimm, was da gemacht wird. Morgens um 4 Uhr eine Familie, wie zum Beispiel eine alleinreisende Frau mit 5 Kindern, die ich betreue, morgens um 4 Uhr zu wecken in einem Zelt und ihr zu sagen, so, dein Zuhause von den letzten 4 Monaten ist jetzt weg, du kommst jetzt in den Bus, ist nicht so besonders schön. Also hätte man vielleicht auch ein bisschen menschlicher machen können, aber es ist halt eben so passiert, wie es passiert ist. Und in Basilika sind jetzt 1300 Leute ungefähr, sind ungefähr 400, ich glaube 408 UNHCR-Zelte in einer ehemaligen riesengroßen Landwirtschaftshalle, die seit 30 Jahren nicht in Betrieb war. Und dann ist dieser einer der freiwilligen Helfer sogar schon einen Monat vorher, der mit vielen Kontakten involviert worden von der Regierung in dieses Projekt, musste natürlich absolutes Stillschweigen behalten, damit keiner von den Volontären oder Flüchtlingen weiß, wann denn der Termin kommt. Man hat ihm das angeboten und das finde ich auch toll, weil er konnte sich dann in die Ausstattung der Halle schon einbringen. So hat er zum Beispiel den Boden reinigen lassen, er hat die Wände innen drin alle streichen lassen, hat draußen einen Splittboden verlegt, hat bei der beim Wasserleitungsbau für das Camp mitgearbeitet und die Toilettenanlagen mitgeplant. So hatte man wenigstens von Regierungsseite jemanden mit dabei, der die Logistik schon mal wenigstens auf ein Level bringt, wo es einigermaßen geht. Mhm. Jetzt sind sie seit 3, 3,5 Wochen da. Die Logistik, wie gesagt, steht einigermaßen. Schlimm ist jetzt im Moment halt das Wetter, die Temperaturen. Aber da muss man ehrlicherweise sagen, viele Leute beschweren sich jetzt darüber, dass es so heiß ist und dass es auf der Echo so schön war. Aber hier stehen die Zelte in einer Halle. Das heißt, sie sind beschattet. Auch wenn es noch so heiß ist, auf der Echo Station in einem normalen Zelt, keine Chance. Bei 2, 3 Bäumen drumherum, da wäre nicht genug Schatten gewesen für alle. Also es ist eigentlich gut, dass sie jetzt da sind. Jetzt ist es nur, wie bei allen Regierungen, dauern die Genehmigungen, alles wieder zu machen, ein bisschen länger. Wir haben jetzt alle wieder Zugang zu den Camps. Wir dürfen mit Personalausweis vorzeigen rein. Wir sind gelistet unter einer großen NGO, die sich Interwolf nennt. Dafür mussten wir Projekte einreichen, damit die Leute von der Regierung auch wissen, was wir vorhaben. Heißt also, wir mussten schriftlich definieren, was macht die Küche und so weiter. Es ist natürlich extrem gewünscht, dass die Flüchtlinge das selbst betreiben. Für uns toll, war bei uns so. Und jetzt dürfen wir ins Camp rein und die Küche darf aufgebaut werden, auch genauso wie sie war, mit allen Gasbrennern und so weiter und so weiter. Und soll sogar erweitert sein, weil nochmal umgeplant wurde und das angepasst wurde. Nur da sind wir im Moment noch im Verfahren. Wir haben die Genehmigung. Jetzt muss nur unser ganzes Zeug, was wir in Policastro zwischengelagert haben, transportiert werden, runter nach Basilika und dann können wir loslegen. Ich hoffe, dass das spätestens nächste Woche dann der Fall ist.
Dann ja, im Moment, wie ist die Versorgung auch wieder über eine großes
Militär.
Über das Militär.
Deswegen war auch am Anfang ein bisschen schwierig, als Küche in die Lager reinzukommen, weil das Militär beauftragt wiederum einen Caterer oder kocht selbst. Und da geht es ja auch um Geld, da geht es auch um Aufgabenverteilung. Und jetzt zu tief zu gehen, war das am Anfang gar nicht so sehr gewünscht. Aber ich denke mir mal, die Menschen von der Regierung und auch vom Militär haben verstanden, dass die Freiwilligen nicht dafür da sind, um einen Shitstorm gegen die Regierung loszutreten, sondern um die Regierung zu unterstützen. Weil wird Basilika mit Hilfe der Freiwilligen wieder ein gutes Camp und kriegt einen ähnlichen Flair wie Echo? fällt das auch aufs Renommee der Regierung und der Militärs zurück. Also können die Leute von der Regierung und vom Militär, wenn sie uns tun lassen, was wir tun müssen, was wir glauben, was wir tun müssen, davon arg profitieren. Und ich glaube, das hat man eingesehen. Also wir werden nicht mehr blockiert, sondern eher gefördert, unterstützt.
So, jetzt geht es mit dem Frankenkonvoi also nochmal, diesmal nach Basilika, dann einfach schauen, dass diese Küche dort sich etabliert, dann ist und dann zieht es dich wieder an einen anderen Brennpunkt oder was ist dann?
Ich habe zunächst mal jetzt, wegen der Deportation, ich hatte es eigentlich typisch deutsch anders vor, ich wollte den Verein ordentlich gründen und dann erst größer auch darum bitten, dass meine Festkosten, die ich ja habe, die ich als Selbstständiger nicht kompensieren kann, weil ich keine Einnahmen habe, gedeckelt werden. Das wollte ich alles schön in Vereinsform machen, damit es auch offiziell ist. Nur durch die Deportation habe ich ja keine Wahl. Ich bin einen Tag nach Deportation sofort losgerauscht und habe dann auf der Frankenkonvoi-Seite einfach versucht, den Leuten zu erklären, was ich jetzt vorhabe. Ich möchte für 3 Monate gehen und habe einen Patenpost gemacht und bin auf der Suche nach Patenschaften. Und zwar suche ich 100 Patinnen oder Paten, die bereit sind, für 3 Monate je Monat 35 Euro als Dauerauftrag zu überweisen für meine Aktion. Und dann natürlich mit absoluter Transparenz, anders geht das ja gar nicht und will ich auch nicht, soll das dienen, diese Patenschaft, diese Einnahmen davon, zunächst mal, um meine Festkosten zu deckeln während der Zeit. Also ich frage nicht nach einem Verdienstausfall. Ich verdiene kein Geld. Aber meine Mieten und meine Krankenversicherung müssen nur mal bezahlt werden. Heißt also, von den 105 Euro, die jeder geben soll, sind wir insgesamt, wenn es 100 Leute werden, bei 10.500 Euro. Davon kann der größte Teil meiner Festkosten abgedeckt werden und der Rest kann in die Küche investiert werden. Und das als Nichtverein zu machen, ist zwar ein bisschen gefährlich, weil ich ja damit quasi Schwarzgeld generiere im Sinne des Finanzamts, aber mein Steuerberater ist involviert, es gibt über alles Belege und die Vereinsgründung läuft gerade parallel durch gute Freunde und wir hoffen, dass wir da nachher trocken dastehen. Und beeindruckend wiederum, obwohl ich nur Privatmann bin und obwohl ich nur durch Follower auf Facebook unterstützt werde, habe ich gut 60 Paten schon generiert, die mir helfen, 3 Monate vor Ort zu sein, den Menschen zu helfen. Und jetzt gestern hat noch jemand gerepostet, weil ich frage immer nach, bitte teile den Post, damit wir weit werden und das öffentlicher wird. Und gestern hat noch jemand gepostet, los Leute, unterstützt, wir haben noch keine 100 Paten und wenn es 200 werden, auch nicht schlecht. Und dann habe ich nur drunter geschrieben, ja, wenn es 200 werden, dann machen wir 6 Monate. Klar, die Zielsetzung von mir persönlich ist, mit Hilfe des Vereins in Zukunft diese Arbeit professionell und permanent zu betreiben. Wenn wir dafür das Finanzpolster mit Hilfe von großen Sponsoren und Unterstützern bereitgestellt bekommen, dann wird das eine Aufgabe sein, die nicht mehr nur eine Woche oder mal einen Monat läuft, sondern die kann permanent laufen. Und das ist die Zielsetzung.
Wie kann man dich unterstützen? Sag das doch noch mal kurz.
Über die Internetseite, die aber nicht arg gepflegt wird, die nur die Basic-Informationen hat, www.frankenkonvoi.de. Da findet man auf der Startseite sofort den Knopf zu der Facebook-Page, die mehr gepflegt wird, wo ich versuche, täglich auch mal einen Repost zu machen, aktuelle Lage schildern und so weiter. Und auf dem Frankenkonvoi gibt es für diese 3-Monats-Aktion gerade immer noch den Patenaufruf. Der ist oben auf der Seite fixiert. Wer also Interesse hat, mit 35 Euro pro Monat aus Spargründen mit einer Überweisung mit 105 Euro, mit Sicherheit günstiger für die Menschen, ne? Also ist mir ganz egal. Mhm. Nur der Überweisungsvermerk Frankenkonvoi Patenschaft muss dabei sein, aus buchhalterischen Gründen und so weiter. Da kann man mich unterstützen. Will man einfach nur eine andere Summe spenden, was ja immer wieder passiert, gibt es die Kontoverbindung, meine Kontoverbindung von meinem Privatkonto in den Informationen der Frankenkonvoi-Page in Facebook. Da steht alles drin, wenn jemand spenden möchte. Wie gesagt, im Moment noch kein Verein, also ohne die Möglichkeit, einen Beleg auszustellen. Alle Belege, die ich ausgebe und Einnahmen, die ich generiere, sind aufgeführt in einer Buchhaltung. Aber wenn der Verein jetzt dann endlich am Start ist mit der Gemeinnützigkeit, die wir bestimmt bekommen werden, dann kann man auch darüber reden, dass Quittungen ausgestellt werden können und so weiter und so weiter. Für die Zukunft ist auch hier in meiner kleinen Galerie der Sternapotheke in Fürth, eine Ausstellung im Herbst geplant mit den Bildern von meinen einzelnen Touren. Da geht es nicht darum, tolle Bilder zu zeigen als Fotograf, sondern es geht darum, den unfassbar tollen 1500 Followern, fast 1500 Followern auf Facebook, die so großes Vertrauen haben, dass seit 10 Monaten nicht ein einziges Mal gefragt wurde nach Belegen oder sowas. Das kann man an dem Tag, der Vernissage, alles einsehen. Das werde ich alles aufführen, wo Geld hingegangen ist. Und ich biete den Menschen damit die Möglichkeiten, den Frankenkonvoi auch mal wirklich kennenzulernen.
Das war der Stoffwechsel am heutigen Montag, den 11. Juli. Bleibt weiter dran bei Radio Z. Wenn ihr die Sendung noch einmal hören wollt, findet ihr sie unter www.radio-z.net, auf unserer Mediathek oder morgen früh ab 9 Uhr im Livestream auch unter www.radio-z.net oder auf DAB Plus sowie im Kabelnetz. Viel Vergnügen jetzt mit dem weiteren Programm auf Radio Z. Am Mikrofon und Technik verabschiedet sich die Maggie Bernreuther.